Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Hört Gottes heiliges Wort, wie es aufgezeichnet steht, beim Evangelisten Lukas im 7. Kapitel. Es baten Jesus aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus zu uns in die Welt gekommen ist, der Sünder Heiland. Wir danken dir, dass er auch uns so viel geschenkt hat, dass wir es gar nicht in Worte fassen können. Herr Gott, himmlischer Vater, mache uns von ganzem Herzen aufrichtig dankbar für diese deine große Liebe, die alle Morgen neu ist. Herr Gott, himmlischer Vater, dazu schenke uns deinen Heiligen Geist in reichlicher Fülle. Um Christi willen. Amen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende, steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählst den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Wir stehen nun mitten im Kirchenjahr, liebe Freunde unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, mittendrin im Evangelium. Und es geht wieder ganz und gar um Jesus Christus, um das, was er getan hat und noch tut. Denn er kommt auch noch heute und lehrt die Leute, wie sie sich sollen sünden, sollen wenden zur Buße. Darum kommt er in unser Haus. Ich muss heute bei dir einkehren, denn auch du bist von Gott auserwählt, an seinem Heil teilzuhaben. Du. Wir hören von seinem Ruhm, der in allen Landen erschollen ist. So wie das der Evangelist auch in seinem Evangelium schreibt. Hier im Anfang des Kapitels sagt er, diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Auch wir haben es gehört, auch wir kennen es, diese Geschichten von dem, der mit Sündern und Zöllnern ist. Dieser, der es uns alles sagt und aufschreiben lässt, damit auch wir glauben, er ist es, der gekommen ist, Sünder selig zu machen, zu heilen, was kaputt ist. Denn die Gerechten, die bedürfen des Amtes. Er, der die wunderbaren Geschichten erzählt von dem Verlorenen, dem Groschen, dem Schaf und dem Sohn, damit auch der ältere Bruder endlich begreift, freudig, dieser dein Bruder war tot und siehe, er lebt. Das ist Grund zur Freude. Das ist nicht Grund, dich zurückzuziehen und zu schmollen und dich zu ärgern. Ärger dich nicht an deinem Heiland, der so viel Gutes tut. An dir und an allen anderen auch. Er ist nicht nur dein Heiland, sondern aller Welt Heiland. Darum geht er zu Zachäus, holt ihn vom Baum runter. Darum erzählt er die Geschichte, die wir gerade im Evangelium gehört haben, vom Pharisäer und Zöllner. Aber damit wir uns nicht festgucken an dem Sünder, an dem Zöllner, an dem Pharisäer, die so sind wie wir, sondern immer wieder auf den Heiland blicken, hören wir auch dieses Pendant dazu. Diese Geschichte von dem Pharisäer und der Sünderin. Das ist das gleiche Ding, nur mal nochmal in einer anderen Farbe, von einem anderen Blickwinkel. Damit wir auch ja verstehen, worum es geht. Es geht um den, der dieses erzählt. Es geht um Jesus Christus. Um ihn, der gekommen ist. Grund ewiger Freude. Seht, er hat gepredigt. Er hat gesagt, auf dem Felde da, nach Lukas. Matthäus ist die Bergpredigt. Und preist selig die, die in der Welt unten durch sind. Die bei uns eigentlich schon abgeschrieben sind. Er spricht von der Feindesliebe. Das ist ziemlich anstößig. Das ist nicht so aller Weltkram, so Soapies. Das ist das nicht. Denn dies geht gegen unseren Strich. Es passt nicht in unseren Kram. Wie er sich um die kümmert, die unter die Räuber gefallen sind. Dass er die Samariter preist. Die andere Seite der Grenze. Diese Synkretisten. Wir haben noch andere Worte, mit denen wir sie beschreiben können. Wir, die so schnell den Splitter im Auge des anderen sehen. Und er sagt, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus baut und grub tief und legte den Grund auf Fels. Denn da steht's gut. Auch wenn ein Sturm kommt. Das ist nicht nur Gutwettertheologie. Ja, er geht zu dem Hauptmann von Kapernaum, diesem Ausländer, diesem Soldaten, wir könnten heute sagen Militarist, zu einem, der Unterdrücker ist Besatzer, fremd. Und hilf ihm. Mach dein Knecht gesund. Ja, die Juden hatten zwar gesagt, er liebt unser Volk und hat uns auch sogar die Synagoge gebaut. Es ist wert, dass du ihm hilfst. Aber das war letztlich nicht der Grund. Es ging darum, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich kam in mein Eigen, aber meine eigenen nahmen mich nicht auf. Aber die, die eigentlich draußen waren, die Sünder, die Zöllner, die draußen vor, die hörten's, taten Buße und kehrten um. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Der Jüngling zu Nein, das passiert auch hier unmittelbar davor. Er weckt die Toten auf, kümmert sich um die Witwe, die ihren einzig geborenen Sohn verloren hat. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, Gott hat sein Volk besucht. Und da gilt es auch heute, selig ist, wer sich nicht ärgert an dir. Denn an Jesus kann man sich ganz schön die Zähne ausbeißen. An ihm kann man sich ganz schön den Fuß stoßen, an diesem Stein des Ärgernisses. Der Täufer fragt, bist du es, auf den wir warten sollen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Hat er nicht Ohren zu hören? Sieht er denn nicht, was passiert? Was soll denn noch mehr passieren? Als solche Predigt in Vollmacht? Blinden werden die Augen aufgetan? Taube hören, Stumme reden und Armen wird das Evangelium verkündet. Jesus ist gekommen zu predigen die Gefangenen, dass sie los und ledig sein sollen, sagt er in seinem Antrittsprogramm, dein Nazareth. Und daraufhin heißt es, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Er fragt Jesus, mit wem soll ich denn dieses Geschlecht vergleichen? Am besten mit Kindern auf dem Markt. Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander dazu, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Nun sagt uns doch, was sollen wir tun, damit ihr endlich mitspielt und nicht nur Spielverderber seid. Wir haben doch alles versucht. Johannes kam und aß und trank nicht und dann sagen sie zu ihm, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und sagen, siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinläufer. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtigt worden vor ihren Kindern. Und frage ich dich, freust du dich denn, dass dein Heiland Jesus Christus auch zu dir gekommen ist? Schon längst in deiner Taufe? Dass er noch heute zu dir kommt und auch bei dir und deinem Haus einziehen will, mit seinem Heil, mit seinen Gaben, mit seinem Segen? Machst du ihm Tore und Türen fein weit auf? Oder denkst du erst doch etwas mehr von einem ungemütlichen Gast,
Hoffentlich geht er bald wieder. Dann habe ich meine Ruhe, kann mein Ding tun. Weil ich ja eigentlich doch mein Leben gut im Griff habe, auch ohne ihn. Die Weisheit lädt immer noch zum Fest. Das wissen wir aus den Sprüchen Salomos. Es ist ein Ding der Gnade, dass es auch heute noch so ist. Und Jesus lädt immer wieder ein und speist die Hungrigen. Ob es viele sind oder wenige, das tut nichts zur Sache. Er tut es, damit Menschen geholfen werden, damit sie zu seiner Ruhe kommen, zu seinem Frieden, Anteil haben an der großen Gastfreundschaft Gottes, der das Mahl reichlich gedeckt hat und gesagt hat, geht aus an die Hecken und Zäune und lad ein, dass mein Haus voll wird. Wir hören heute eine Geschichte, wo Jesus also bekannt geworden ist durch Worten und Taten und ein Pharisäer, wie es üblich ist, ihn zu sich nach Hause zum Festmahl einlädt, zum Sabbatsmahl. Nachdem nun in der Synagoge der Gottesdienst fertig ist, geht man nach Haus und isst fein, gemütlich, man ist dazu hingelegt, ausgestreckt. Und dann kommt der Gast zu Wort. Der Gast, dieser Wanderprediger Jesus, darf eine Geschichte erzählen, darf ein bisschen predigen. Der Pharisäer hat dieses Vorrecht, dass er solch einen hohen Gast hat. Alle, die da rum sind, sind würdig und recht wohlgeschickt. Das sind angesehene Leute. So wie das eben im Evangelium erklang. Ohne Falsch, ohne Fehl und nicht irgendwo Dinge versteckt unterm Teppich oder so. Hier klingt eigentlich alles sehr plausibel und auch nachvollziehbar. Da wird nun aber das kontrastiert durch dieses Frauenzimmer, diese bekannte Sünderin. Es wird nicht gesagt, welche Sünde. Aber alle Welt weiß davon. Einer, der Prophet ist, müsste es erst recht wissen. Es ist wenigstens eine, die nach Recht und Ordnung nicht zum Tisch gehört, in diese Mahlgemeinschaft. Außen vor. Und da wird dann von dankbarer Liebe erzählt. Da wird von der Mickrigkeit der Liebe des einen und die großzügige und geradezu überschwängliche der anderen. Der Unterschied zwischen beiden lässt sich nicht mit stärker weiblicher Emotionalität und mehr reservierter männlicher Nüchternheit erklären. Nein. Hier muss unterschiedlich starke Motivation vorliegen. Die Frau hat offenbar sehr viel mehr Grund, sich dankbarer Liebe hinzugeben. Das ist unbestritten von Jesus. Das hält er fest. Und dann kommt dieser befremdliche Schluss, war bisher von Liebe die Rede, stellt Jesus nun auf einmal den Glauben in den Vordergrund. Das ist wie ein Themenwechsel. Was bedeutet das? Jetzt machen sich Leute Gedanken darüber, dass Jesus Sünden vergeben hat, und zwar in diesem Mahlkontext, in dieser häuslichen Atmosphäre. Dabei hatte er doch aufgrund des Verhaltens der Frau doch nur festgestellt, ihr seien gewiss schon viele Sünden vergeben worden. Was haben die Leute gehört? Jesus hatte doch nur eine gegebene Situation gedeutet, wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das meint in frommer jüdischer Redeweise ja auch nichts anderes. Da, wo man den Namen Gottes nicht nennt, Gott hat dir deine Sünde vergeben. Darum handelst du so, stellt Jesus fest. Sich selbst hat Jesus da gar nicht ins Spiel gebracht. Er hat gar nicht von sich geredet. Aber darauf wollen wir jetzt ein bisschen konzentrieren. Darauf wollen wir ein bisschen Acht geben. Denn es ist entscheidend. Dieser Schluss gibt der ganzen Geschichte eine eigentümliche Wende. Und darauf kommt es an, dass wir das verstehen. Die verwunderten und empörten Gäste fragen und überlegen, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Das ist die entscheidende Frage hier. Es ist natürlich alles sehr kompromittiert, es ist sehr eng zusammengefasst, so doll, dass in diesem Satz eigentlich zwei Teile drin stecken. Sünden kann allein Gott vergeben, keine Frage. Will die Frau sich für Gottes Vergebung bedanken, dann soll sie zu Gottes Füßen niederfallen. Wendet sie sich aber hier liebevoll Jesu Füßen zu, dann müsste man ja davon ausgehen, er habe ihr ihre Sünden vergeben. Was die Gästerunde irritiert, ist also, dass dankbare Liebe für Gottes gnädige Zuwendung sich ausgerechnet hier an dieser Stelle abspielen soll, hier in diesem Haus, bei Simon, nicht etwa im Tempel, wo Gottes Himmelsthron sein irdisches Widerlager hat. Wenn diese Frau sich bei Gott bedanken wollte, wieso sucht sie dann gerade Jesus auf? Diese Frage beantwortet Jesus, indem er ihren rettenden Glauben hervorhebt. Denn sie hat offensichtlich erkannt, dass Jesus der Ort ist, den man Gott, wo man Gott unmittelbar begegnet. Wo Jesus ist, ist auch Gott in seiner ganzen Güte. Das können wir festhalten. David rühmt in seinem Psalm Gottes rettende Hilfe. Er neigt den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Und dann hatte man den Tempel in Jerusalem gebaut, als Ruhestätte für den Schemel der Füße unseres Gottes. Gott selbst hatte ihn als herrliche Stätte meiner Füße bezeichnet. Im Tempel war man zu Füßen Gottes. So wie Maria bei Jesu Füßen seiner Predigt zuhört und so Gottes Wort aufnimmt. Doch jetzt fällt hier die Frau zu Jesu Füßen nieder. Hier will sie ihre Liebe zu Gott andachtsvollen Ausdruck geben. Und dieses Bild wird zur Wirklichkeit. Die übertragene Redeweise von Gottes Füßen wird zu einer reellen Geste. In der damaligen Zeit gehörte eine erfrischende Fußwaschung zu einem freundlichen Empfang dazu. Wir kennen das schon bei Abraham im Hain Mamre. Man lag damals bei festlichen Gastmählern so mit den Füßen nach hinten gestreckt. Da konnte der Gastgeber oder der dafür Angestellte sich darum kümmern. Wie zu solchem Festessen gehörte, wie wir das auch aus Psalm 23 wissen, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ein Begrüßungskuss, der bürgert sich auch bei uns immer mehr wieder ein. Fühlt man sich die üblichen Gebräuche der damaligen Zeit vor Augen, wird deutlich, wie distanziert sich der Pharisäer Simon gibt. Wie er sich verhält, wie halbherzig er seine Einladung ausgesprochen hat. Er will ja auch Jesus eigentlich nur testen. Er will ja eigentlich sehen, was kannst du, was hast du, was bringst du mit. Es ist ja nicht eigentlich diese überwältigende Hingabe an Jesus, sondern diese etwas distanzierte Testhaltung. Wir sind diejenigen, die erstmal checken müssen, ob du auch überhaupt das Recht hast, so aufzutreten, wie du tust. Das tun die Pharisäer ja immer wieder. Immer wieder. Bis zum Schluss. Selbst am Kreuz fragen sie ja noch, dass er sich ausweisen soll. Weil letztlich sind sie die Autorität, die Legitimität verteilt. Sie sind es ja, die sagen, hier, der Stempel, du bist okay oder du eben nicht. Seht ihr den Rollentausch? Nicht Jesus, sondern sie sind es, die entscheiden über Wert und Unwert. Und wie die Frau auf ihre Weise alles Versäumte nachholt und sich Jesus mit vollem Herzen zuwendet. Dabei hatte sie offensichtlich mit Jesus nichts zu tun gehabt vorher und war ihm auch ganz fremd. Glauben heißt hier, dass man mitten im Endlichen mit dem Unendlichen eins wird. Im körperlichen Kontakt mit einem Menschen sich mit Gott verbunden weiß. Himmel und Erde haben wir gerade in dem Lied gebetet. Eine Liebesäußerung einem anderen Menschen gegenüber ist Ausdruck dankbarer Liebe Gott gegenüber. Gott ist Mensch geworden, berührbar, greifbar, konkreter Liebeszuwendung empfänglich. Und Jesus hat dies offenbar nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern zudem festgestellt, was ihr habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan, das habt ihr mir getan. Und damit dann folgerichtig auch Gott. Glauben heißt nicht, sich in irgendwelchen schönen Gedanken verlieren, ein bisschen meditieren und dann wieder weitermachen wie bisher. Glaube heißt, Gott für seine rettende Vergebung unendlich dankbar sein und dem dann Ausdruck geben in hingebungsvoller Liebe anderen Menschen gegenüber. Diese Mitmenschen um uns als die ausgestreckten Hände und Füße Gottes zu erkennen. Wer sie berührt, rührt Gottes Herz an. Wer sie wertschätzt, gibt Gott damit die Ehre, der sie zu seinem Bilde geschaffen hat. Das Bild wird reale Wirklichkeit. Löhr schreibt, ich gebe mein Leben und alles, was es in sich hat, für ein Glas Narde auf das Haupt meines Herrn. Da er mir aber entrückt und ferne weggezogen ist, so nehme ich mit mich und alles, was ich bin und habe, wie eine Traube und fresse es aus, um seinen auserwählten Stellvertretern, den Armen und Geringen, ein kleiner Labetrunk zu werden. Fresse mit mir deine Traube auch aus. Bringe das Kelchglas deines Lebens dem Herrn. und seine Elenden sollen es austrinken auf dein Wohl. Das ist schöner als alles Glück der Erde. Amen. Für dich sein ganz mein Herz und Leben, mein süßer Gott und all mein Gut. Für dich hast du es mir nur gegeben, in dir ist nur und selig Ruht. Hersteller meines schweren Falles, für dich sei ewig Herz und alles. Wie bist du mir so zart gewogen und wie verlangt dein Herz nach mir? Durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein, möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der behüte und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen und seligen Leben. Amen.